Es ist die Predigt von Johannes dem Täufer, sein Leben eigentlich, seine Geschichte ein Stück weit, oder wie er seinen Dienst begann. Wir haben gestern Abend über Johannes den Täufer uns unterhalten, und da war der Gedanke, vielleicht für den einen oder anderen sehr wichtig, wir haben uns taufen lassen, wir sind geisterfüllt worden, haben eine Berufung erlebt oder eine Prophetie bekommen, eine Verheißung bekommen und so weiter. Und das Thema gestern Abend war, ist das alles? Die meisten Leute sind schockiert oder ernüchtert, wachen auf. Da sehen sie die Herrlichkeit Gottes, Jesus kommt, die Taube setzt sich auf seine Schulter und die Stimme aus dem Himmel, und dann ist das wirklich alles. Du bist frustriert. So viele Christen, die haben die Wahrheit nicht gehört. Es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Es geht weiter. Fortsetzung folgt. Und wer denkt, das wäre jetzt alles, meine Geistestaufe oder deine Wassertaufe, was wir uns manchmal ausgemalt haben bei der Wassertaufe, das ist fast nicht denkbar. Wir haben uns vorgestellt, jetzt werde ich getauft und jetzt laufe ich den Heiligenschein. Und ich stand selber vorm Spiegel, habe geguckt, ob ich einen Heiligenschein habe. Und ich habe keinen Heiligenschein bei mir gesehen. Bis heute sehe ich noch nicht. So, ich bin erstaunt, dass es nicht so gegangen ist. Oder jetzt habe ich das und das getan. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt die Entrückung. Jetzt holt der Heiland mich heim. Ich bin immer noch da auf dieser Erde. Ist das alles? War das Thema gestern Abend. Und Freitagabend ging es um Befreiung. Um okkulte Befragung und wie die Teufel arbeiten und wie die Teufel ausfahren und all diese Dinge, etwas über die Machenschaften des Feindes. Ich möchte nur eines sagen, Jesus ist Sieger, Jesus bleibt Sieger. Das ist, dass Jesus siegt, ist ewig ausgemacht. Praise Gott. Ich möchte heute mit euch lesen aus Matthäus 3 von Vers 7. Matthäus 3 von Vers 7. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt auf. Wenn ihr keine Bibeln dabei habt, könnt mitverfolgen auf dem Zettel. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er ihnen, schon schlimm, was er da sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr den kommenden Gericht Gottes entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könnt sagen, wir haben ja Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kindern Abrahams machen. Schon ist die Axt an den Wurzeln gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in einem nie erlöschenden Feuer verbrennen. Und zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa in den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Soweit Gottes Wort. Die erste Adventspredigt oder die erste Adventsgestalt hier, der erste Herold, der Jesus ankündigt, ist Johannes der Täufer. Und Herr, ich danke dir, dass ich diesen Mann hier jetzt anschauen darf, dass der Heilige Geist uns in Johannes einfach nochmals vorstellt an diesem Adventssonntag. Herr, wir möchten die Adventspredigt hören und wir möchten auch die Adventsgestalt sehen, wie Johannes am Jordan tauft und wirkt und wie dann das Lamm Gottes kommt und das Lamm Gottes getauft wird. Herr Jesus, segne diese Morgenstunde. Ich danke dir, dass du uns ganz nahe bist in diesen Augenblicken. Amen. Wer heute Morgen oder wer damals vor 2000 Jahren eine Adventspredigt hören wollte, der war geschockt. Denn ihr Schlangenbrut, das war die Einleitung. Wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn zu entfliehen? Es ist nicht die Rede, was er sonst noch alles gesagt hat, aber auf jeden Fall, er hat nichts Gutes gepredigt. Er hat die Sünde beim Namen genannt. Johannes war eigentlich gar nicht, wenn man so genau hinschaut, und die Adventsprediger waren gar nicht so up-to-date. Die haben den Leuten nicht erzählt vom Erfolg, sie haben den Leuten nicht vom Segen gesprochen, sie haben gesagt, ihr seid verkehrt, ihr müsst umkehren, ihr müsst euer Leben ändern, mit euch muss was passieren. Wenn mit euch nichts passiert und nichts geschieht, geht ihr geradeaus in die Hölle. Das hat die Leute geschockt. Stell mal vor, dir sagt jetzt jemand auf dem Kopf, du Schlangenbrut. Du würdest also nichts mehr von ihm kaufen. Du würdest ihm auch nicht mehr guten Tag sagen. Du würdest auch seine Kirche nicht mehr betreten, wenn jemand dir es auf den Kopf sagt, du bist verkehrt. Er hat die Leute geschockt. Und er fragt, wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen? Aber nicht nur das, dass er jetzt anderen was predigt, sondern Johannes der Täufer hat selbst Probleme. Er kommt selbst in eine große Krise. Herr, bist du es oder sollen wir auf irgendjemand anders warten? Also Advent ist eine Erschütterung. Jede Erweckung. Suresh Babu hat so schön uns Erweckung verheißen, für Erweckung für Berlin. Aber weißt du, ich bin da zwar begeistert, dass Gott was tut und dass Gott Menschen errettet, aber Erweckung ist was Furchtbares. Ich wünsche mir die Einleitung zur Erweckung nicht. Weißt du, was Einleitung zur Erweckung ist? Katastrophe, Gericht, Probleme. Das ist, was die Erweckung einleitet. Also die Erweckung, was nachher kommt, dass die Menschen Buße tun, zu Gott rufen, dass Gott die Menschen besucht und die Menschen anrührt und die Menschen segnet. Das ist wunderbar, das Ergebnis. Aber der Anfang ist Erdbeben, Erschütterung, ist Krieg. Und überall, wo Erweckungen waren und wo Gott Erweckungen wirkte, schau diese Länder an, ich möchte nicht in diesen Ländern leben, wo Erweckung ist. Denk Indonesien, Kirchen brennen. Oder in Sudan, da werden Christen gekreuzigt. In Sudan sind inzwischen 1200 Leute gekreuzigt worden. Das ist aber jetzt Erweckung. Da, wo die Leute im Untergrund waren, im Osten, dort war Erweckung. Die Gemeinde Jesu explodierte. Da gab es Verfolgungen. Da gab es Gefängnisse. Da gab es Schläge. Erweckung. Also, liebe Leute, überlegt euch, wenn ihr betet, was ihr wirklich wollt. Seid ihr wirklich bereit, den Preis für eine Erweckung zu bezahlen? Es kostet etwas. Erweckung kostet etwas. Advent kostet etwas. Jesus zu empfangen, kostet etwas. Jeder Ball, jede Party hat seinen Preis. Da gab es irgendwo jetzt dieser Tage eine Party, da kostet Eintritt 1200 Mark. Ja, Eintritt, so eine Ballveranstaltung von den Prominenten, von den Großen, das hat seinen Preis. Und wenn du dem König begegnen möchtest, es hat seinen Preis. Wenn du Jesus begegnen möchtest, das kannst du nicht wie im Schlaraffenland. So viele stellen sich das christliche Leben wie ein Schlaraffenland vor. Aber die müssen dann irgendwo aufwachen und sagen, das ist doch nichts gewesen. Nichts für mich. Überleg einmal, ist das Evangelium, das Reich Gottes, was für dich oder nicht? Denk drüber nach. Wie soll ich ihn empfangen? Da kommt der König, da kommt der Herr aller Herren und er sagt, das ist nichts alles, was du da hast. Abbauen, abbauen, abbrechen. Jetzt gibt's hier ein paar Änderungen. Jemand sagt, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Und dann sagen sie, lieber Heiland, fühl dich wie zu Hause bei uns. Stell mal vor, der Herr Jesus fängt an, sich bei dir zu Hause zu fühlen. Dann sagt er, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Das ist nichts für mich und das ist Götzendienst, das ist Zauberei, das ist besprochen, das ist verwünscht, das ist mir ein Gräuel, raus, raus, raus. Vielleicht bleiben dir nicht einmal die Tapeten mehr übrig. Auch die müssen runter. Das wird jetzt neu tapeziert bei uns zu Hause. Jawohl? Fühl dich wie zu Hause, Herr Jesus. Also bitte, wenn du nicht bereit bist, den Preis für die Ankunft Jesu zu bezahlen, lad ihn nicht ein. Denn sonst erlebst du ein Fiasko. Sonst erlebst du eine Katastrophe. Sonst bist du geschockt und sagst, so habe ich meinen Heiland mir nicht vorgestellt. Ihr Otterngezüchte, liebe Zeit. Als ich das gelesen habe, ich war entsetzt über diesen Adventsprediger. Ihr Otterngezüchte. Johannes war auch kein einfacher Typ. Erweckungsprediger sind sowieso keine einfachen Menschen. Die sind selbst durch alle Tiefen und Härten gegangen und selbst alle möglichen schweren Prüfungen über sich erlebt haben. Warum mancher Mensch ist, wie er ist? Es ist, weil er vieles in seinem Leben durchgemacht hat. Johannes war so hart, weil Gott mit ihm sehr hart war. Weil Gott mit ihm hart ins Gericht ging. Und er ist immer von sich aus ausgegangen. Wenn Gott mit mir so hart umgeht, warum soll ich mit den Leuten so sanft umgehen? Wenn Gott mich nicht schont, und wenn das grüne Holz so behandelt wird, wie es in der Bibel heißt, wenn das grüne Holz schon so behandelt wird, was soll das mit dem dürren Holz erst recht sein? Mit dem trockenen, mit dem, was nichts ist. Also wenn schon der Heilige, der Gerechte kaum selig wird, wo will der Sünder und Gottlose bleiben? Und Johannes, er hat kein einfaches Leben gehabt. Meines Erachtens war er früh vollweise. Denn Maria, die Elisabeth und Zacharias, das waren alte Herren und Damen, schon im hohen Alter hochbetagt war die Elisabeth, als sie den Johannes empfing. Also er muss früh die Eltern verloren haben, ging zeitig in die Wüste. Das war so seine Lehrstätte, die Wüste. Irgendwo hinter einem Busch hat er gehaust, in einem Beduinenzelt hat er gearbeitet, Schafe gehütet, so wie Moses und David. Das, so kann ich mir vorstellen, so ist Johannes hochgekommen. Er hat nicht einmal gescheite Kleider gehabt. Kamelhaarmantel und wilder Honig. Das war so sein Leckerbissen, die Schlagsahne obendrauf und dann die Heuschrecken. Gestern habe ich gefragt, wer mag Heuschrecken? Delikatesse, ja. Manche denken, das wäre eine Delikatesse. Ja, weißt du, wenn du Tag, und das war die einzige Nahrung, Heuschrecken und wilder Honig, das war morgens, mittags und abends immer das Gleiche. Heuschrecken. Und da sollst du fett werden davon. Und da sollst du gut ernährt sein. Und da sollst du gesund sein. Also Johannes ist nicht geschont worden, in keiner Art und Weise. Obwohl er aus einer Priesterfamilie kam, obwohl sein Vater in der 24. Ordnung war, als Priester an der Reihe zu dienen. Man hat ihm keinen Dienstplan oder man hat ihn nicht eingeplant. Man hat ihn nicht gewollt in dem Tempel. Außenseiter. Johannes war ein Außenseiter. So sind Adventgestalten. Sie sind zuerst einmal gar nicht so populär. Ich möchte dem Heiland dienen. Überleg einmal, was du überhaupt bittest. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? In der Bibel heißt es, wenn jemand einen Turm bauen will, er soll die Kosten überschlagen. Bin ich bereit zu bezahlen, die Rechnung? Kann ich überhaupt die Rechnung bezahlen? Also wenn du das nicht kannst, dann hör auf zu beten. Ich will dich nicht entmutigen heute Morgen, aber ich will dir heute Morgen den Spiegel vorhalten. Schau mal rein, guck mal im Wort Gottes. Männer und Frauen, die bereit waren, Gott zu dienen, sie mussten einen hohen Preis bezahlen. Es ging an ihre Substanz. Johannes in der Wüste, kein Arbeitsplatz im Tempel. Eigentlich war es ihm als Priestersohn vorgeschrieben, feines Mehl, feinen Kuchen, so also fein gemahlenes Mehl, das beste Mehl. Eigentlich durfte er das beste Fleisch bekommen als Priestersohn und er gehörte zu einer levitischen Familie. Elisabeth gehörte sogar dem königlichen Adel an. So, also ihm war das Beste, stand das Beste zu, aber die Leute haben es nicht gegeben. Heuschrecken. Und ab und zu mal irgendwo wilden Honig aus irgendeiner Felsspalte sich da holen, wo sich da ein Bienenschwarm verflogen hat. In der Wüste, an der Furt dort, fing er mit der Erweckung an. Aber das ist noch nicht alles. Erweckungsprediger, gesegnete Männer und Frauen sein wollen. Wir sehen immer meistens nur den Anfang eines gesegneten Lebens. Die Massen kommen raus. Oh, ist das nicht herrlich? Ganz Jerusalem, ganz Judäa, ganz Samaria. Alle kommen, alle wollen sich taufen lassen. Wie lange dauert eine Taufe? Also wenn ich jemand lang unter das Wasser halte, sind es 3 Minuten. Aber dann erstickt der gute Mann oder die gute Frau. Also in ein paar Minuten ist der so Taufprozedur vorbei. Und dann der nächste bitte. Und dann geht es. Und gut, wenn du 1000 Leute getauft hast. Eine Minute sind 1000 Minuten. Und dann die Massen kommen und die Massen gehen. Wo sind sie? Wo sind die Massen geblieben? Ich denke nur auf die Massen, die bei Jesus waren. Wo sind die Massen geblieben? Was blieb für Jesus, was blieb für Johannes übrig? Wir sehen immer nur die Vorderseite. Wir sehen nie die Rückseite eines gesegneten Lebens. Und die Rückseite eines gesegneten Lebens ist, er sitzt im Gefängnis. Wir haben gestern angeschaut und ich möchte euch nur bitten, schaut euch heute auch an. Johannes vor seiner Verhaftung und Johannes nach seiner Verhaftung. Vorher Erfolg, Sieg, Massen kommen raus und hinterher Kopf ab. Und dann auf ein Silbertablett wird er präsentiert, der gute Diener Gottes. Im Gefängnis, ich will die andere Seite hier, ich will euch nur sagen, was Advent ist. Die andere Seite in Lukas Kapitel 6, Vers 26. Wenn es hast, schlag mit mir auf. Und die folgenden Verse. Johannes war ein gewaltiger Prediger. Es ist nicht ausschlaggebend, was wir in den Augen der Menschen sind, sondern was wir in den Augen Gottes sind. Und das ist für Advent sehr wichtig zu wissen. Johannes ist in großer Not, beginnt an zu zweifeln, hier Kapitel 6, wird verhaftet, beginnt zu zweifeln. Herr, ist es richtig? Ist es alles recht, was ich erlebe, was ich erfahre, was ich sehe? Lass mich mal jetzt nur sehen, ganz kurz. 7 ist es. Die Boten sind weggegangen. Jesus hat gesagt, berichtet, was ihr seht. Also bei ihm passieren Zeichen und Wunder. Bei Jesus und beim Johannes passiert überhaupt nichts. Als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Und er sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in der Wüste hinausgegangen seid? Was wolltest du sehen? Was willst du hier heute Morgen erleben, wenn du in den Gottesdienst kommst? Überleg einmal. Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feinen Kleidern? Leute, die vornehm gekleidet sind, sind und üppig leben, findet ihr in den Palästen der Könige? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Frag dich heute Morgen, was willst du in Advent erleben? Ein paar Kerzen, bisschen Rummel, stille Nacht, einen guten Braten. Was wollen wir erleben in Advent, in der Weihnachtszeit? Wie wollen sich unsere Herzen vorbereiten? Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr hören? Was wollt ihr erleben? Und dann sagt Jesus, ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Und ich sage euch, sitzt im Knast, dieser Johannes. Also, seine Hände sind gebunden. Alles andere als das, was ein Prophet ist, ein Mann Gottes ist. Weißt du, ein Mann Gottes wäre in Freiheit. Ein Mann Gottes wäre erfolgreich. Ein Mann Gottes würde Wundertaten vollbringen, würde prophezeien, würde Tote auferwecken, würde, ach was weiß ich, was sie sonst noch alles tun würde. Mutterseelen allein sitzt er, verlassen von allen guten Geistern im Gefängnis. Und ich sage euch, und hör mal, wie Jesus jetzt den Johannes beurteilt, Adventisten, so sehen Adventisten aus, Adventchristen. Unter allen Menschen gibt es keinen Größeren als Johannes, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes erkannt und sich von Johannes taufen lassen. Sie haben den Willen Gottes durch diesen Mann erkannt. Erkennen die Menschen durch dich den Willen Gottes, was Gott will? Was will Gott durch dich den Menschen zeigen? Durch Johannes hat er etwas gezeigt. Ich will nicht Gold, ich will nicht Silber. Ich will nicht große Dienste im Tempel, ich will nicht große Erfolge, ich will nicht Misserfolge, das ist alles für die Katz. Alle Herrlichkeiten dieser Welt sind für die Katz. Bitte Teufel, behalt sie alle für dich. Jesus ist nicht niedergefallen, Johannes, und hat gezeigt den Willen Gottes, was Gott will. Zerbruch, unpopulär. Aufgabe des eigenen Ichs, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Für Jesus da sein. Johannes lebte absolut für Jesus. Er war nur für Jesus da. Und als Jesus kam, trat er ab. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich vom Johannes nicht taufen lassen. Das ist nur zur Situation. Gott dienen ist nicht einfach. Advent erleben ist nicht einfach. Advent erleben ist nicht einfach. Wir machen es uns nett. Einfach ein Streichholz nehmen, zweite Kerze, dritte Kerze, vierte Kerze. Und dann gibt es einen Weihnachtsbaum. Heute gibt es elektrische Lichter, aber früher musste man das selber anzünden. Das war noch romantisch. So, Kerze für Kerze anzuzünden. Aber weißt du, es ist mehr als nur eine Kerze anzuzünden, selbst die Kerze zu sein, selbst verbrennen. Selbstlicht spenden, Selbstlicht geben. Das ist eigentlich der Sinn von Advent. So eine Kerze brennt ab. Es ist sehr unpopulär für die Kerze. Zünd mich nicht an. Ich habe irgendwo ein kleines Gespräch gelesen, gehört. Es ist nur poetisch. Ein kleines Gespräch zwischen einem Streichholz und einer Kerze. Und da kommt der Streichholz zur Kerze und sagt, Kerze, ich muss dich anzünden. Sagt die Kerze, aber da werde ich verbrennen. Und dann sagt er, weißt du, du und ich, wir beide können unsere Berufung nicht erfüllen, wenn ich dich nicht anzünden darf und wenn du nicht brennst, dann bin ich wertlos und du bist wertlos. Also Kerze, erlaube mir, dass ich dich anzünde. Und heute Morgen, Advent ist Herr, der Herr sagt, Kind, erlaube es mir, dass ich dich anzünde. Denn nur so kann ich und kannst du erfolgreich sein. Nur so kann ich unseren Auftrag erfüllen. Entzünde mich, Streichholz. Und jetzt brenne ich. Und jetzt denkt die Kerze, wir hatten hier mal irgendwo einen Weihnachtsgottesdienst, glaube ich, und so einfach nur mal gespielt ein Stück weit. Eine Kerze wurde angezündet und dann durfte jeder nach vorne kommen und sich selbst mit so einem Leuchter, einem Teeleuchter entzünden. Und dann hat man die Lichter ausgemacht und es war schön. Aus einer einzigen Kerze, das Feuer wurde nicht weniger, die Flamme wurde nicht weniger. Viele haben Licht bekommen und plötzlich war der ganze Raum erhellt. Du denkst, du verlierst, wenn du dich für Gott entzündest. Wenn du etwas hergibst von dir, aber das Feuer brennt weiter, brennt in anderen weiter. Und Johannes ist abgetreten, Jesus ist gekommen. Interessant ist, auch die Jünger, die haben zugehört, als Johannes sagte, das ist das Lamm Gottes. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Der Herr hat mir gezeigt. Und Philippus, Andreas, Johannes, Petrus, sie alle fingen an, von Johannes wegzugehen. Plötzlich war er ganz Mutterseelen allein. Der Diener Gottes, der gewohnt war, mit Massen umzugehen, dort in der Wüste. Eine Veranstaltung, ein Massenauflauf nach dem anderen. Zuerst kamen die Jerusalem-Leute raus, dann kamen die Judäa-Leute raus. Und jetzt gehen sie alle wieder weg. So wie sie gekommen sind, so gehen sie wieder weg. Und jetzt bleibt nur noch er allein mit sich selbst übrig. Was machst du? Und das ist die Frage, dann hast du Advent begriffen, wenn du das gelernt hast. Was machst du, wenn du allein übrig bleibst? Die Kinder sind aus dem Haus, der Partner ist weg, die Oma ist weg, der Opa ist weg, die Tanten sind weg, alle sind weg. Du bist ganz allein. Kannst du mit dich selbst beschäftigen? Kannst du mit dir selber umgehen? Kannst du mit dem Herrn dann umgehen? Viele haben nicht gelernt, umzugehen mit dem Herrn. Johannes hat immer noch zwei Jünger übrig gehalten. Also der war nicht ganz allein. Ganz allein wollte er nicht sein. Der hat noch zwei Jünger übrig gehalten und sagte, geht und fragt den Herrn Jesus da, bist du's oder sollen wir auf einen anderen warten? Und er hat keine direkte Antwort bekommen. Was machst du, wenn du keine direkte Antwort von Gott bekommst? Gehört alles zum Advent. Zum Advent gehört, dass der Herr Jesus eine Peitsche nimmt und den Tempel groß reinigt und putzt. Zum Advent gehört, dass Leute fast verzweifeln, fast wahnsinnig werden, alt und grau werden und fast sterben und denken, jetzt muss ich mit unerfüllten Wünschen ins Grab gehen. Das sind alles Adventgestalten. Das alles gehört zum Advent, dass man ja, Gott hat doch eine Verheißung gegeben. Er hat auch gesagt, deine Augen werden deinen Heiland sehen. Und jetzt kriegst du schon einen grauen Star, bald wirst du blind werden. Und bald kannst du nicht mehr gucken. Und du hast doch eine Verheißung. Und jetzt beten sie Tag und Nacht, Hanna und Simeon. Beten Tag und Nacht, das sind Adventsgestalten. Du betest jetzt Tag und Nacht, jetzt weißt du, bald ist es aus. Bald kannst du nicht mehr beten. Bald ist die Zeit des Gebets zu Ende. Tag und Nacht ringen sie und irgendwann, wo sie fast erschöpft waren, kommt dieses Ehepaar, Maria und Josef, und bringen dann dieses Jesus-Baby zur Weihe. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, jetzt ist die Stunde da, auf der Augenblick, auf den ihr gewartet habt. Gott lässt uns zu, bis wir fast alles aufgegeben haben. Also bei mir ist nichts mehr zu erwarten, Hanna und Simeon und wie sie alle auch geheißen haben. Das ist alles wirklich verloren. Jetzt, wir haben gewartet, wahrscheinlich haben wir uns getäuscht. Und dann doch im letzten Augenblick. Dann doch im letzten Augenblick. Und jetzt, Herr, kann ich in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Advent gehört warten. Warten und nochmals warten. Kannst du warten auf die Stunde Gottes? Kannst du warten, bis du 82 bist, bis du 92 bist, bis du 102 Jahre alt bist, kannst du immer noch warten und sagst selbst, Herr, wenn ich in der Ewigkeit erst das alles sehe, ich warte auf dein Heil. Auf das Heil Gottes warten können. Ist ein Kunststück, das man in keiner Schule lernt. Johannes, warten. Und dann eine gesunde, gute, normale, vernünftige Selbsteinschätzung. Wer bist du? So viele Leute, die verzweifeln in der Adventszeit. In keiner Zeit wird so viel geistliche, entsteht so viel geistliche Not wie in der Adventszeit. Ich warte auf Gottes Heil und passiert nichts. Ich warte auf Gottes Eingreifen, passiert nichts. Ich bete, passiert nichts. Nicht, dass ich pessimistisch wäre. Gott lässt sich nicht von dir und mir diktieren. Gott lässt sich nicht manipulieren. Gott lässt sich nicht überreden. So viele Menschen, die würden gerne nachhelfen. Jetzt, Herr Jesus, bitte beeil dich. Und ein bisschen so die Fahrbahn ölen, damit es schneller geht. Mehr Power geben, Herr. Hosianna, noch lauter rufen. Vielleicht kommt er. Nichts. Warten auf die Stunde Gottes. Es gibt zwei Begriffe für die Zeit in der Bibel. Chronos und Kairos. Chronos und Kairos. Und Chronos, das ist unsere Zeit. Die ist immer. Beten sollst du immer, Tag und Nacht. Zeugnis geben sollst du immer, Tag und Nacht. Opfern sollst du immer, Tag und Nacht. Aber Kairos ist die göttliche Zeit, die von Gott bestimmte Zeit, die richtige Zeit. Engländer sagen Timing. Und in dem Timing, in dem Kairos, kannst du in wenigen Augenblicken mehr bewirken, als in dem ganzen Rest deines Lebens. So im richtigen Augenblick. Warum Martin Luther so erfolgreich war mit seiner Reformation und mit seiner Bibelübersetzung. Nicht, dass er gescheiter gewesen wäre. Nein, er hat das Timing erwischt. Gutenberg hat die Druckerkunst erfunden. Die Leute waren mit dem Papst unzufrieden. Und der Ablasshandel florierte. Da war alles, fiel alles so zusammen. Und da musste nur ein paar Nägel dort an der Wittenbergkirche anklopfen. Das war alles. Und da explodierte die Bombe. Und da ging die Reformation los. Vor Martin Luther gab es 28 andere Bibelübersetzungen, die genauso gut waren wie Luther seine Bibel. Also das Kunststück war nicht die Bibelübersetzung, sondern Kairos, die richtige Zeit. Und wir sollten immer auf die richtige Zeit achten. Advent ist warten auf die richtige Zeit, auf die Stunde Gottes. Ist die Stunde Gottes gekommen, wo er handelt? Als die Zeit erfüllt war, das ist Advent, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, auf die erfüllte Zeit warten, auf Kairos warten, nicht nur auf Chronos, so einen Terminkalender gucken. Jetzt, also am Sonntag wird der liebe Gott mir erscheinen. So kommt der Sonntag vorbei, ist er nicht erschienen. Nächsten Sonntag, vielleicht 54 Sonntage hast du Gelegenheit, Gott zu begegnen, wird er nicht erscheinen. Und ich sag dir, wann er dir erscheinen wird, wenn du nicht mehr denkst, wenn du nicht mehr erwartest, wenn du nicht mehr daran glaubst mehr. Wenn es aufgegeben hast mit den Gotteserscheinungen, dann kommt er. Plötzlich fängt an, der Busch zu brennen nach 40 Jahren. Das Advent, da brennt er. Naja, so viele Büsche haben schon gebrannt bei uns. Ja, also ich laufe nicht jedem Hirngespinst danach. Und das war Moses in der Wüste. So viele Büsche brannten, die entzünden sich bei der Hitze. Und diese Steine, also, ach, was soll's da? Ich laufe nicht jedem Kuckuck nach. Ach, da brennt aber die ganze Zeit schon. Den ganzen Nachmittag brennt er schon. Und abends brennt er immer noch. Die ganze Nacht brennt er. Da denkt ihr, das ist merkwürdig. Eigentlich müsste das Holz schon längst verbrannt sein. Aber das muss ein komisches Holz sein, das Tag und Nacht jetzt brennt. Ich will hingehen und mal die Geschichte sehen. Das ist Weihnachten. Die Hirten sagten, lass uns hingehen und die Geschichte sehen, ob das so stimmt, was der Engel da uns erzählt hat. Lasst mich hingehen. Und dann plötzlich, als er hingeht, als er gar nicht mehr sich so bewegt hat, so schnell und nicht sofort rannte, hat er gesagt, ist es, was ist da los? Und dann sagt der Herr, zieh deine Schuhe aus, du stehst hier auf dem heiligen Boden. Und hier fing an, Gott neu mit ihm zu reden, neu mit ihm zu handeln, sich neu ihm zu offenbaren. Als er fast gar nicht mehr daran glaubte, 40 Jahre alle haben ihn in Ägypten vergessen. Da erwählt sie Gott eine Gestalt, eine Führergestalt. Das Holz brennt und verbrennt nicht. Und meine Lieben, das ist das Großartige an Gott. Wenn Gott wirkt, dann gibt es genug Zündstoff, genug Brennstoff und es verbrennt nicht. Es geht fortwährend. Gott hat sehr viel Energie, Gott hat sehr viel Kraft. Lass mich hingehen. Gott hat sehr viel Geduld. Gott wartet, bis du kommst und er versteht, dich herauszulocken aus deiner Reserve. Johannes hat Gott gedient. Er hat eine ganze Menge für Gott getan. Also was er aufgerissen hat, hat noch 30 Jahre nach Pfingsten nachgehalten in Ephesus, die Jünger des Johannes. Aber ja, so gewaltig hat er gewirkt. Und dass sogar die Pharisäer, als sie zu Jesus einmal kamen, sagten, in welcher Kraft und Autorität du wirkst, dann hat er gesagt, okay, ich werde euch sagen, in welcher Kraft und Autorität ich wirke. Aber bitte beantwortet mir zuerst eine andere Frage. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Und hör mal, was die Pharisäer sich dann untereinander unterhalten. Werden wir sagen, die Taufe war von Menschen, die werden uns steinigen. Werden wir sagen, die Taufe war von Gott, dann wird er uns sagen, warum tut er es nicht? Also, am besten wir sagen es, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. So gewaltig war es. Also, dass fast niemand sich ausreden konnte und niemand sagen konnte, Herr, ich habe es nicht gewusst. Die Taufe des Johannes hat sehr starke, nachhaltige Wirkung gehabt und trotzdem war das nicht alles die Taufe. Johannes muss einen weiteren Weg gehen. Advent gestalten. Es gibt einen Johannes vor der Verhaftung, einen Johannes nach der Verhaftung. Wenn wir an die Legende von Petrus glauben, der in Rom ist, und die Geschwister in Rom sagen, Bruder Petrus, verlass diese Stadt, wir haben eine große Christenverfolgung, geh aus Rom raus, und er geht aus Rom raus und unterwegs auf der Via Appia begegnet ihm Christus. Und Christus fragt ihn, Petrus, wo gehst du hin? Und er fragt Petrus, Herr, wo gehst du hin? Und der Herr sagt, ja, Petrus, ich gehe jetzt nach Rom, um nochmals dort gekreuzigt zu werden. Wo war das? Wo gehst du hin? In dieser Legende, auch wenn es nur eine Legende ist, da steckt eine ganz große Wahrheit. Wir laufen gerne vor der Kreuzigung weg, vor der Christenverfolgung, vor der Not, vor der Bedrängnis, vor der Schwierigkeit. Wir laufen so weit weg. Und weißt du, was Jesus tut? Er geht dorthin, das zu erledigen, was wir nicht tun. Das Gesetz Gottes zu erfüllen. Wo gehst du hin, Herr? Ich gehe nach Rom, um noch einmal gekreuzigt zu werden. Also Herr, wenn du dorthin gehst nach Rom und auch noch einmal dort sterben willst, ich gehe mit. Und wir wissen aus der Überlieferung und der Legende, dass Petrus gekreuzigt wurde in Rom und dass er sagte, aber ich möchte nicht so sterben wie mein Herr, mit dem Haupt nach unten. Und sie haben den Wunsch erfüllt, mit dem Haupt nach unten. Wo war das? Wo gehst du hin? Läufst du den Problemen weg? Eine Möglichkeit, wie man Probleme löst, den Problemen wegzulaufen. Oder Christus an seine Seite zu nehmen, so Heiland, jetzt gehen wir beide dort nach Rom und wir lassen uns dort kreuzigen. Du mit dem Haupt nach oben, ich mit dem Kopf nach unten. Eine interessante Kreuzigung. Eine interessante Hinrichtung. Quo vadis, wo gehst du hin? Johannes, er muss erleben, seine Kreuzigung, seine Hinrichtung. Ja, und dass von ihm nicht mehr viel übrig bleibt. Das sind Adventsgestalten. Adventisten. Darf ich euch eines sagen? Wir sind alles Flachland-Tiroler hier. Alles eben. Weißt du, das ist komisch. Ich hätte gerne so ein Häuschen auf dem Berg, wo ich runtergucken kann ins Tal, wo ich sehe, was da unten passiert. Wir sind alles hier in Berlin Flachland-Tiroler. Aber wisst ihr, es ist so schön in den Bergen zu sein, wenn man so im Hochgebirge mal ist. Und wisst ihr, die Berge oben kriegen als erstes die ersten Sonnenstrahlen. Die sehen als erstes die Sonnenstrahlen und die sehen als letztes abends die Sonnenstrahlen. Das sind die Berge. Aber nicht nur das, wenn du mal oben auf den Bergen bist, die haben auch einen ganz mächtigen Sturm. Derjenige, der groß im Herrn wird, der stark im Herrn wird, der ein Berg im Herrn wird, der sieht als erster die Sonne und sieht als letzter die Sonne. Aber der arme Berg, der muss auch alle Stürme über sich ergehen. Denn oben auf dem Berg, da tobt ein mächtiger Sturm. Und wir haben die größten Winde dort oben. Die größten Stürme dort oben. Aber noch eines, dort oben ist die Luft manchmal sehr dünn. Auch das gehört zu den Bergen. Die dünne Luft.
Und manche bleiben auf den Bergspitzen von Everest, bleiben die Leute nie lange. Die gehen schnell runter, weil sonst ihr Sauerstoff ihnen ausgeht. Und wisst ihr, diese Bergspitzen, diese Hocherlebnisse, diese Hocherfahrungen mit Gott und was es auch immer ist, weißt du, wenn du oben bist, dann kriegst du fast ein ekstatisches Erlebnis. Dieses Panorama, dieser Überblick, diese wunderbare Schau. Aber das bleibt kurz. Man muss wieder runter vom Berg der Verklärung. Herr, hier ist gut sein. Am besten würde ich hier so ein Adlernest mir bauen, wie manche es getan haben. So ein Adlernest, Adlerhorst. Aber nein, wir müssen runter, wieder ins Tal. Sogar auf dem Berg, Ölberg, wo sie sagen, Jesus wurde in den Himmel genommen. Ist auch Advent. Advent ist nicht nur, dass Jesus kommt, sondern Advent gehört, dass Jesus auch weggeht. Denn wir müssen wieder neu auf den zweiten Advent warten jetzt. Auf die zweite Ankunft Jesu. So starren sie in den Himmel hoch. Da muss ein Engel kommen und ein Engel muss ihnen eine Adventspredigt halten. Dieser Jesus wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Und dann heißt es, sie gingen hinab nach Jerusalem, lobten und priesen Gott. Advent gehört, dass wir auch runterkommen, wieder auf dem Teppich, wieder in den Alltag hineingehen, wieder in die Routine reingehen und dass wir wieder dorthin zurückgehen, wo wir unsere größten Pannen, Pleiten und Schlappen erlebt haben. Die meisten möchten immer auf dem Mount Everest oben bleiben, auf dem Dach der Welt. Ist doch herrlich, dort oben, diese blauen Berge, diese herrliche Aussicht. Aber wir müssen runter und berichten, was wir oben gesehen haben, was wir oben erlebt haben, was wir oben erfahren haben, was Gott uns dort offenbart hat. Und wir müssen gerade dorthin, wo wir am liebsten überhaupt nicht hingehen möchten. Wir möchten die Stadt Jerusalem auslöschen aus unserem Gedächtnis. Denn dort haben wir die größten Probleme erlebt. Dort wurde der Herr verhaftet, dort wurde er gekreuzigt, dort wurde er geschlagen, dort wurde er angespuckt. Aber Herr, schick uns lieber nach Galiläa. Oder schick uns lieber auf den Tabor. Oder schick uns lieber dorthin, aber bitte nicht nach Jerusalem. Und was sagt der Herr noch? Bleibet in Jerusalem. Auch das noch. Ich muss bleiben. Und wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Bleibet in Jerusalem. All das sind Dinge, die sehr wichtig sind, um Advent so recht zu erleben und zu erfahren. Lass mich zurück zum Johannes kommen und zu seiner komischen Predigt hier, mit der er die Leute geschockt hat. Er sagt, ihr Ottern gezüchtet. Dieser Gift muss raus aus eurem Leben. Ihr müsst entgiftet werden, entsündigt werden. Und der einzige Weg, wie ihr davon loskommt, ist Bekehrung. Und viele Leute denken, Buße ist Büßen. Luther hat es hier ein bisschen schlecht übersetzt, weil er das vom Katholischen übernommen hat. Er war als Kind seiner Zeit, von seiner Zeit geprägt, Buße und Büßen. Aber Bekehrung ist nichts anderes als eine Kehrtwendung. Weg von der Sünde hin zu Gott. Weg vom Teufel hin zu Gott. Eine Umkehrung, Bekehrung. Und deshalb gefallen mir die moderneren Übersetzungen, die neueren Übersetzungen viel, viel besser. Und die sind auch biblischer. Kehrt um. Kehrt um. Nicht büßen. Weil mit der Buße werden wir nie fertig. Wir werden immer was anstellen. Wir werden uns immer wieder was einbrücken. Aber umkehren. Ich darf mich umkehren zu meinem Gott. Nicht weg vom Herrn, sondern hin zum Herrn. Hin zum Herrn. Kehrt um. Und diese Umkehr hat Konsequenzen. Der fromme Betrieb hört plötzlich auf. Wer hat euch geboten, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen, Pharisäer? Der fromme Betrieb hört auf. Ordnung kommt in unserem Leben. Zuerst gibt es eine ganze Menge schlaflose Nächte. Vielleicht brauchst du Psychiater und Schlaftabletten nach einer anständigen Predigt. Vielleicht, wenn du diese Adventspredigt heute Morgen gehört hast, dass du nicht mehr schlafen kannst. Und sagst, wenn das alles ist, dann bin ich falsch und die sind richtig, oder die sind richtig und ich bin falsch. Zwei Möglichkeiten hast du. Entweder stimmt Gottes Wort, oder ich bin richtig. Ich habe entdeckt, wenn ich so die Bibel aufmerksam studiere, was so Bekehrung ist. Zuerst einmal, sie bekannten ihre Sünden öffentlich. Bist du bereit, deine Sünde öffentlich zu bekennen? Aber was denken die Leute von mir? Das Advent gehört dazu, dass du öffentlich deine Sünden bekennst. Nicht nur zur Ohrenbeichte. Papa. Und dann Absolution und dann Vergebung und dann ist ungeschehen. So viele Leute möchten so still, klamm, heimlich ihre Sünde loswerden. Du hast öffentlich gesündigt und musst öffentlich die Sünde bereinigen. Wenn du im Verborgenen gesündigt hast, kannst du auch im Verborgenen die Sünde bereinigen. Hast du zwischen einem Menschen gesündigt, dann kannst du dem lieben Gott noch so viel deine Sünden bekennen, du wirst sie nicht los. Du musst zu dem Menschen, an dem du gesündigt hast, an deinen Bruder und Schwester hingehen und sagen, bitte vergib mir. Also da, wo du gesündigt hast, da musst du dein Leben auch in Ordnung bringen. Ihr Kriegsknechte, nimmt nicht mehr, als euch zusteht. Zöllner, auch die Zöllner glaubten an Johannes den Täufer und haben ihm gerne zugehört. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, der Zachäus hat nicht gesagt, lieber Heiland, vergib mir alle meine Sünden, meine Betrügereien, mein Aufschneiden, mein Übertreiben, vergib mir all das. Nein, der Zachäus, als Jesus in sein Leben kam, sagte, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und so ich jemand betrogen habe, das ist Advent, wenn Jesus kommt. Mein lieber Mann, da werden alte Rechnungen bezahlt. Da wird das Geld den Armen gegeben. Da wird man sozial plötzlich, man muss da keine sozialistische Partei mehr wählen, gar nicht mehr. Dann teilt man seinen Besitz. Die Hälfte gebe ich den Armen und so ich jemand betrogen habe, nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern ich gebe viermal zurück. Viermal. Also, viermal. Wenn du 100 Mark gestohlen hast, gibst 400 Mark zurück. So sieht die Rechnung aus. So viele Menschen, sie möchten ihre Sünden bekennen. Ich werde nie vergessen, in der Seelsorge kam einmal eine Frau. Ich muss was bekennen, ich muss was in Ordnung bringen. Da sage ich, ja was denn? Oder der Seelsorger sagt dann, ja was denn? Es war Bruder Max Hüssen. Was soll ich in Ordnung bringen? Ja, das ist so schwer zu sagen. Ja, was ist das? Und jetzt hast du schon A gesagt, sag auch B. Was ist dein Problem? Ja, weißt du, das ist so schwer zu sagen. Wie sieht's aus? Ist es eine große Sünde, eine lange Sünde, eine kleine Sünde? Wie sieht deine Sünde jetzt aus? Dann sagt er, weißt du, das ist ein Strick. Ach, sagt der Evangelist, das ist kein Problem mit diesem Strick. Das wird mal schnell los. Wolltest du dich aufhängen? Nein, das nicht. Mit dem Strick und mach drum. Und wie schwer die Sünde ist. Und die Sünde lag schon über 30 Jahre oder 40 Jahre zurück. Der Strick gab ihr keinen Frieden. Er sagte, was ist mit dem Strick? Ich weiß noch wie heute. Was hängt mit dem Strick zusammen? Na, das kann ich nicht sagen und so weiter. Das hätte es der Frau wirklich nicht hinter der Frau vermutet, was an dem Strick dran hing. Eine Kuh. Und das war ihr Problem. Nach dem Krieg hat sie eine Kuh von der Weide geführt, geschlachtet und dann verarbeitet zu Wurst und Steak und was sonst noch was. Und ihre Familie, und die hat gar keine böse Absicht, eine aus der Not herausgehandelt. Mundraub. Aber weißt du, so ein Mundraub, 40 Jahre, geht noch den Menschen nach und gibt keinen Frieden. Was hing an diesem Strick? Weißt du, wir bringen auch das Paket, Herr, das Paket. Aber was war im Paket drin? Oder dies und jenes. Sie bekannten ihre Sünden öffentlich und die Sünde verliert ihre Macht. Was dich quält und plagt, verliert ihre Macht, indem du das bekennst. Das ist ein Bruch mit der Sünde, wenn du es öffentlich bekennst. So viele sind heute nicht richtig erlösen, nie richtig ihres Heils froh, haben nie richtige Heilsgewissheit. In ihrem Leben verändert sich überhaupt nichts, weil sie nicht richtig ausgepackt haben. Da bleibt immer noch ein Rest, da ist noch etwas da. Weißt du, man lebt weiter mit der Blamage. Man nimmt sogar diese Blamage mit ins Grab. Die Sünde mit ins Grab. Ich werde nie vergessen, da ist ein alter Mann, wurde vergewaltigt, hat sich bekehrt. Ich weiß nicht, 83, 84 Jahre alt, Nikolaus hieß er. Passt ja in der Adventszeit rein, unser Nikolaus. Bekehrt sich, wird unterwegs auf dem Nachhauseweg vergewaltigt von einem Schwulen. Ins Ohr wurde abgebissen und an den Folgen dessen, was alles passierte, starb er. Und lag im Sterben. Ich besuche den Nikolaus. Und weißt du, wie Gott manchmal ist? Er ist gnädig, barmherzig und gütig. Ich komme rein und ich spüre, unser Bruder Nikolaus wird bald sterben. Und dann sagt er plötzlich, tu den Hund raus. Oder den Dackel. Ich denke, unsere Leute, diese Kaschubas-Leute, die haben einen Kanarienvogel, aber keinen Hund. Und ging so lange hin und her, bis ich dann die Wahrheit herausfinden wollte. Jahre, Jahrzehnte nach dem Krieg, er war irgendwo in Russland im Krieg, hat jemand erschossen. Und diese Sünde hat ihn verfolgt, diese unbekannte Sünde. Er konnte nicht in Frieden sterben. Und erst als er die Sünde bekannte, konnte er die Augen schließen und in die Ewigkeit gehen. Advent ist eine Vorbereitung, dem König zu begegnen. So viele Menschen können nicht sterben, haben keinen Frieden, weil sie sonst irgendwo im Knatsch mit irgendetwas sind. Sie haben keine Freude auf den Himmel. Sie beten, lieber Herr Jesus, komm bitte nicht so schnell. Bitte verzieh noch, ich kann's nicht. Wenn du heute kommen würdest, ich wäre nicht dabei. Stell mal vor, heute Abend würde Entrückung stattfinden. Überleg einmal, mal dir das mal aus. Du schaltest Nachrichten ein. In Holland ist es irgendwo passiert. Ist verboten, sowas zu machen. Aber in Holland hat man das gemacht. Da gab es ein Hörspiel und da wurde Entrückung gespielt. Und so weiter. Und dann Nachrichten, also Achtung, Achtung. Und was so alles war, was alles passierte, was für ein Chaos herrschte. Und da hört einer und nimmt sich das Leben, weil er nicht dabei war bei der Entrückung. Oder dabei sein konnte. Aber stell mal vor, Entrückung findet statt. Heute Nachmittag. Du bist nicht dabei. Wir nehmen das so leicht. Wir haben in Stuttgart auf dem Schlossplatz gepredigt. Und aus irgendwelchem Anlass war ich nicht auf dem Schlossplatz mit unserer Gruppe. Wir haben was anderes vorgehabt. Ich bin zu Hause. Dann klingelt das Telefon. Und jemand ruft an und sagt, ach, bin ich froh. Sag ich, was denn? Ja, ich dachte, die Entrückung hat stattgefunden. Sie waren nicht auf dem Schlossplatz. Stell mal vor, Entrückung findet statt und du bist nicht dabei. Advent, da hört auf das ganze Religionsspielen und der ganze fromme Zirkus, der ganze fromme Betrieb. Sind wir wirklich bekehrt? Wer hat euch geboten, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen? Hast du die Stunde Gottes gespürt? Lange Zeit hat Gott nicht geredet, aber plötzlich redet Gott. Und wenn Gott redet, dann solltest du dem Herzen nachgeben und solltest sagen, Herr, ich tue, was du sagst. Denn Buße und Bekehrung ist nicht ein Werk von Menschen und nicht nur dein Werk und nicht nur deine Angelegenheit, sondern zuerst einmal, Gott gibt ins Herz. Jetzt ist die Stunde, jetzt solltest du die Dinge in Ordnung bringen. Jetzt ist der Augenblick. Und Gott bekehrt weltweit Menschen. Ich bin erstaunt. Letztes Jahr habe ich von OM, Organisation Mobilisation, ist das also ein Missionswerk, das vor allem in muslimischen Ländern arbeitet, zwei fantastische Zeugnisse gelesen. Also was letztes Jahr passiert ist, das habe ich erst jetzt gelesen. Und da stand drin, da ist eine Frau in Marokko, sie hat einen Traum. In diesem Sommer werden Ausländer kommen und die werden ihr einen Blumenstrauß geben. Und dieser Blumenstrauß, das sind drei Blumen. Und dieser Blumenstrauß wird sie zu Gott führen. Und dann passiert, in diesem Dorf kamen kaum Ausländer, aber da kamen da zwei Mädchen in diese Ortschaft und die haben dort gewirkt und diese Frau ist sofort hingegangen, weil sie hörte Ausländer und Ausländer werden mir was von Gott sagen oder mich zu Gott bringen, zu dem Allah, zu dem ich bete, den ich suche. Und Gott sieht das aufrichtige, ehrliche Verlangen eines Menschen. Advent, Gott arbeitet vor, Gott macht Vorarbeit, Kleinarbeit macht er. Weißt du, so viele kleine Dinge spielen zusammen und dann bilden was Großes. Ja, und dann erzählt sie den Traum den Mädels, geht zu den Mädchen hin und erzählt, ich habe geträumt, drei Blumen würdet ihr mir bringen. Und die haben nicht lange gewartet und haben gesagt, ja, das ist ganz einfach, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Trinität. Und haben von dieser Trinität erzählt und sie hat sich bekehrt. Ein anderer Moslem, der ist in Mekka unten, geht um diesen schwarzen Stein, ein Professor aus Kairo von der muslimischen Universität, geht dort und sucht seinen Gott. Und während er dort um die Kaaba geht, sagt ihm eine Stimme, hier wirst du Gott nicht begegnen. So arbeitet Gott. Gott erlaubt manchmal Menschen, dass sie sehr weit gehen, sehr viel über sich ergehen lassen, hier wirst du Gott nicht finden. Und dann hat er sofort diese Pilgerreise abgebrochen, ging nach Hause und in der Universität hat er angefangen zu lesen, zu studieren, Fragen zu stellen. Ist Allah der Gott, den ich suche, dem ich dienen möchte? Ist es das? Und nachdem er zu viele Fragen gestellt hatte, wurde er sogar entlassen von der Universität. Musste sogar emigrieren nach London. Und in London kommen Christen auf ihn zu und bringen ihn zum Herrn. Und er findet den wahren Gott Jehova, den Gott Israels, den Gott Zebaoth, den Gott der Heerscharen, findet er. Er findet Jesus Christus in London, nicht in Mekka. und Medina, sondern in London. Gott offenbart sich, Gott wirkt und Gott hat ein Vorspann, ein Vorprogramm. Und in diesem Vorprogramm, das ist Advent. Advent ist Vorprogramm. Advent ist noch nicht die Erlösung, noch nicht die Entdeckung. Deshalb ist das alles. Und ich habe gestern Abend gesagt, egal was du heute Abend und heute Morgen oder heute Mittag erlebst, das ist nicht alles. Das ist nur ein Vorspann. Das ist nur die Vorspeise. Es ist Gnade, dass Menschen Gott erleben, dass sie sich bekehren, dass sie mit der Sünde brechen, dass sie mit der Sünde aufräumen, dass der Herr Jesus zu einem kommt wie beim Zachäus und sagt, hier sind deine Sünden vergeben oder in diesem Haus ist Heil widerfahren. Es ist Gnade. Advent. Bist du bereit, Advent zu erleben? Denn er sagt hier weiter, die Axt ist an den Bäumen schon gelegt. Die Axt ist an den Bäumen schon gelegt und welcher Baum keine gute Frucht bringt, wird er abhauen. Weißt du, was das heißt, Axt an den Bäumen gelegt? Da sind die Bäume schon markiert. Dieser Baum muss fallen. Und da ist der Förster durch den Wald gegangen und hat die Bäume markiert. Der Baum muss weg, der steht hier im Weg irgendwo. Diese Tanne hier, die stand auch im Weg. Ja, und ich kriege immer von dem lieben Bruder Tannen, weil sie immer im Weg stehen. Die wachsen zu schnell. Und das ist auch gut. So, und die nächste Tanne steht auch schon im Weg. So, also die wird nächstes Jahr gesägt und die kommt nächstes Jahr hierher. Dieser Baum muss weg. Weißt du, wenn diese Tanne wüsste, wozu sie dient zur Verherrlichung Gottes. Sie ist im Haus Gottes. Dieser Baum muss weg. Markiert, gezeichnet. So auch du und ich, wir sind gezeichnet. Dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 10 Jahren. Irgendwann ist es soweit bei uns. Welcher Baum keine gute Frucht bringt, die wird er abhauen und wegwerfen. Aber welcher Baum Frucht bringt, den wird er noch beschneiden. Und deshalb ist es noch ein ganz großes Problem. Deshalb werden uns manchmal die Köpfe geschnitten. Ich bin mal durch eine Straße bei uns in Süddeutschland, wo ich Pastor war, fahre eine Straße und da sind die Baumgärtner, die arbeiten da. Und weißt du, was sie machen? Alle Äste weg. Ich rufe das Grünflächenamt an und sage, stellen Sie mal vor, was Ihre Arbeiter hier machen. Die sägen die Bäume ab. Und dann, ja, bei dieser Art von Bäumen muss man sogar die Krone abschneiden, damit sie schön im Frühjahr wiederkommen. Meine Lieben, das ist entsetzlich, wenn uns die Krone abgeschnitten wird. Aber diese Krone muss manchmal abgeschnitten werden. Auch das gehört zu Advent, damit wir, wenn der Tag des Herrn kommt, wirklich gut ausschlagen, gut dastehen. So richtig beschnitten werden. Das ist nicht angenehm. Ich möchte nicht so ein Bäumchen sein, wo jetzt beschnitten wird. Alles wird du wirst gestutzt und gestutzt und gestutzt. Aber weißt du, Gott hat eine Absicht mit deinem Leben. Gott hat eine Absicht mit dem Leben des Johannes gehabt. Gott hat mit deinem Leben eine Absicht, wenn er dich stutzt und stutzt und stutzt. Und am Schluss denkst du, jetzt lieber Gott, von mir bleibt nichts mehr anderes übrig, nur noch ein Stumpf. Also Herr, ich möchte kein Stumpf sein. Aber mein Kind, lass dir gefallen. Schau nicht, was jetzt gerade vor Augen ist, was gerade jetzt ist. Schau nicht auf das Sichtbare, dass du jetzt ein Stumpf bist, sondern guck mal, was aus diesem Stumpf mal werden wird. Was dieser Stumpf alles kann. Was dieser Stumpf alles vermag. Was für eine Zukunft dieser Stumpf hat. Schau das Endergebnis an. Johannes bringt sein Leben mit Gott in Einklang. Bisher hat er Gott gedient. Nach außen hin, jetzt geht nach innen. Und unser Leben muss ein zweigleisiges Leben sein. Wir müssen ein Innenleben haben und ein Außenleben haben. Ein Mensch, der kein Innenleben hat, ist ein Stein, ein Roboter, Materie. Aber wir können auch nicht nur Innenleben haben. Wir müssen ein Innen- und ein Außenleben haben und ein Außenleben und ein Innenleben. Und alles, was lebt, hat immer ein Innenleben. Jeder Pflanze, sogar der einen Kaktus zu Hause hat, ein Innenleben. Und die Katze. Ja. Alles hat ein Innenleben. Das lebt, hat ein Innenleben. Alles, was nicht lebt, hat kein Innenleben. Und jetzt, Johannes, du hast genug nach draußen gewirkt. 35 Jahre oder, ja, länger hat er nicht gewirkt, aber 35 Jahre hast genug getan, Johannes. Maximal. Jetzt werde ich an dir arbeiten.
Und jetzt werde ich für dich sprechen. Jetzt kannst du nicht, du kannst nicht mehr für dich reden. Du kannst dich auch nicht mehr verteidigen. Aber ich werde jetzt dich verteidigen. Und jetzt beginnt Jesus, den Johannes zu verteidigen und sagt, Leute, hört mir her. Keiner war größer als dieser Mann. Jetzt lobt der Herr ihn. Jetzt hebt der Herr ihn in den Himmel. Und seit den Tagen des Johannes Bedarf oder braucht das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalt antun, die reißen es an sich. Seit den Tagen des Johannes ist eine ganz neue Situation. Seit den Tagen des Johannes. Und die Gewalt tun, die reißen es an sich. Von nun an fängt ein neues Leben, wenn du im Einklang mit Gott bist. Und ich komme jetzt hier zum Schluss so langsam. Wenn du im Einklang mit Gott bist, im Gleichschritt mit Gott bist. Weißt du, manchmal rennen wir dem Heiland voraus. Und Johannes war ein Wegbereiter, ein Herold. Er war ein Stück voraus dem Heiland. Jetzt hat der Heiland ihn zurückgeholt. So, du warst jetzt weit genug. Jetzt musst du mit mir Gleichschritt gehen. Und weißt du, was Gleichschritt mit Jesus bedeutet? Das Kreuz tragen mit ihm. Genau das gleiche Schicksal erleiden, was der liebe Heiland auch erlitten hat. Im Gleichschritt mit mir. Der war Wegbereiter, jetzt wird er zurückgeholt, ins Gefängnis gesetzt, festgemacht. Und jetzt musst du mit mir im Gleichschritt gehen. Und dann geht alles nachher so automatisch. Schlag auf Schlag, er erlebt das alles, was der Heiland auch erlebt. Und ich sage euch eines, die Herrlichkeit Gottes, die möchten wir immer haben. Aber den Preis dafür wollen wir nicht bezahlen, diese 1200 Mark Eintritt. Und ich sage euch eines zu einem Bankett, also, oder was es auch ist, so von Prominenten, von hohen Persönlichkeiten, von Gewaltigen. Und stell mal vor, Götter kommen zusammen. Und wenn Götter zusammenkommen, dort eine Party geben, und da kommst du nicht mit einem, unter 1 Million Eintritt. Gibt's nicht, kein Zulass. Also bist du bereit, diese Summe aufzubringen? Ich möchte an dieser himmlischen Party teilnehmen. Bist du bereit, alles zusammenzuholen, zusammenzukratzen, zusammenzusparen, um Einlass zu bekommen an dieser himmlischen Party? Satan ist ein Preis. Kopf und Kragen zu riskieren für diese himmlische Party. Kopf und Kragen zu riskieren. Es gibt keinen billigen Einlass in den Himmel. Ich fand es ganz toll, was Suresh Babu gesagt hat. Wir sind erlöst umsonst. Aber alles andere hat seinen vollen Preis. Alles andere hat seinen vollen Preis. Erlöst bist du umsonst. Sündenvergebung gibt es umsonst. Du musst nur bekennen. Aber dann der Preis für die Herrlichkeit. Und die Bibel sagt, die viele gewiesen haben zur Herrlichkeit, die werden glänzen wie der Stern des, wie die Sterne des Himmels. Und wer vielen Menschen gedient hat, der wird sogar noch wie die Sonne strahlen, der wird alles erhellen. Und warum manche Menschen ganz anders rauskommen, größer, von Frauen geboren, es gibt keinen größer, nicht einmal Maria. Obwohl sie hat den Heiland geboren, ich finde es großartig, was Maria getan hat. Aber nicht einmal Maria, die Jesus geboren hatte. Keiner unter den von Frauen geboren ist größer als Johannes der Täufer. Der Herr hebt ihn so hoch, macht ihn so groß, macht ihn so herrlich. Warum? Weil er bereit war, den vollen Preis zu bezahlen. Nicht was er aus sich gemacht hat, sein Kamelhaarmantel und die Heuschrecken und der wilde Honig, sondern was der Herr aus ihm gemacht hat, das ist ausschlaggebend. Und der Herr hat aus ihm ganz groß gemacht. Und er sagt noch etwas, und hör mal, da hast du noch eine ganz großartige Chance. Und er sagt, der Kleinste im Himmelreich, jetzt hör mal gut zu, der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Jetzt wäre eine zweite Predigt, die ich hier halten könnte, aber das will ich nicht tun. Ich will nur eines sagen, der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Wenn der schon so einen Preis bezahlt hat. Und wenn der schon so groß rauskommt, was soll dann sein, wenn der Kleinste im Himmelreich größer ist als Johannes der Täufer? Was muss er bezahlen? Es gab manche Menschen, und das ist manchmal entsetzlich, ich verstehe manchmal Gottes Wege nicht und muss ja auch nicht verstehen. Gott muss keinen Staatssekretär mir schicken, um mir diese Dinge zu erklären, warum und wieso und weshalb das so und so ist. Das hat er nicht nötig. Ich muss einfach akzeptieren, dass es so ist. Da haben wir einen Jakobus in der Bibel, der hat die gleiche Ausbildung gehabt wie Petrus, wie Johannes. Der eine wird 100 Jahre alt und der andere
wird 3 Wochen, nachdem die Missionsarbeit beginnt, nachdem die Erweckung in Jerusalem beginnt, wird er geköpft. Und dann hat Herodes sogar noch großen Spaß, noch den Petrus zu verhaften und so weiter. Der Jakobus hat so eine Ausbildung, eine fantastische Ausbildung wie alle anderen Apostel. Und er wird geköpft. Da hat er noch nicht einmal eine Predigt gehalten. Kein Brief geschrieben, noch gar nichts getan, wird er verhaftet und hingerichtet. In der Apostelgeschichte wird uns diese Geschichte erzählt. Und der andere, der wird 100 Jahre alt. Johannes sieht noch eine herrliche Offenbarung auf der Insel Patmos. Und als Petrus die Geschichte hört, dass er sogar die Wiederkunft Jesu sehen wird, Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn, wird er eifersüchtig und sagt, und Herr, was ist mit mir? Und was ist mit mir? Was soll ich, Herr? Was ist mit mir? Weißt du, was der Herr sagt? Das geht dich gar nichts an. Was ist mit mir? Das geht dich gar nichts an. Akzeptier das. Und wenn ich will, dass er mich sieht, und was ist mit dem, und was ist mit jenem, das geht dich gar nichts an. Was ist mit mir? Weißt du hörst dein Schicksal, dein Urteil, Spruch, dein Programm, du erfährst, dass Gott das und das mit deinem Leben hat. Ja gut, in Ordnung, aber was ist mit dem, also, und mit diesem, oder mit jenem, was ist mit mir, was ist mit dem? Es geht dich nichts an. Dir geht der andere nichts an. Misch dich nicht in fremde Angelegenheiten. Einmischung verboten. Was geht dich das an? Du komm und folge mir nach. Simon Petrus, hast du mich lieb? Advent ist, dass unsere Herzen eingestimmt werden auf Jesus. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und wie soll ich ihn jetzt empfangen? Diese zwei Gedanken bewegen mich noch ganz kurz. Wie soll ich dich empfangen, du König der Herrlichkeit? Und wenn du dich dem Herrn öffnest und sagst, ja Herr, egal, mir geht der andere nichts an. Ich bin ich. Ja, wer bist du eigentlich? Hast du schon ein richtiges Selbstbildnis von dir schon mal gemacht? Weißt du, sich selbst zeichnen, ist so schwierig. So im Spiegel. Nur ganz wenige können es. Da Vinci hat es gekonnt wahrscheinlich. Aber sonst die anderen, der konnte auch die Mona Lisa malen. Aber kannst du dich selbst malen? So ein Selbstbildnis von dir selber erstellen. Versuch einmal so ein Selbstbildnis. Wenn wir uns selber malen, wir malen uns eine Krone drauf, einen Heiligenschein. Wir würden uns nie eine Dornenkrone drauf malen. Nein, nein, nein. Sich selbst malen. Wer bist du? Und Johannes, wer bist du? Und was bist du eigentlich? Zuerst war er Prophet, dann war er Elia. Und dann war er Jeremia vielleicht, ein leidender Prophet. Deshalb habe ich gesagt, er hat sehr viel Schwierigkeit in seinem Leben gehabt, der gute Mann. Weil er als Jeremia abgestempelt wurde. Bist du ein Jeremia? Nein, bin ich nicht. Was bist du dann? Eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Was bist du dann? Eine Stimme. Bist du bereit, nur eine Stimme zu sein? Gott hat durch ihn den Willen Gottes kundgetan in ganz Israel. Sogar die Zöllner, also die Ungläubigen, wurden gläubig. Sogar die Zöllner wurden gläubig durch diese Stimme in der Wüste. Nur eine Stimme. Hast du ein gutes Selbstbildnis von dir? Bin noch gut, sehr gut. Bin prima. Hast du deine Berufung erkannt, was du wirklich bist? Nur eine Stimme? Und was macht so eine Stimme? So eine Operstimme. Nicht Oper, sondern Oper. So Tenor. Oder so ein Bergleister, der jodeln kann. Eine Stimme. Oder so ein Gospelsänger. Oder was es auch sonst sein möchte. Bin nur eine Stimme. Mit meiner Stimme, so ein Nachtigall, Gott verherrlichen. Die Stimme verherrlicht Gott. Ich lasse immer gerne die Gebüsche wachsen, hier um die Kirche herum. Als wir die Kirche eingenommen haben, weißt du, und als wir hier anfingen, Gott zu loben, zu preisen, 10 Jahre lang gab sowas nicht, die Nachbarn haben mir das erzählt. 10 Jahre lang gab es nicht, aber als wir die Kirche eingenommen haben, da sind die Gebüsche auch gewachsen hier ringsherum und wir haben noch ein paar Gebüsche gepflanzt, damit es ein bisschen dichter wird, damit die Leute nicht immer alles ansprühen. Dann rief mich nach einem Jahr die Nachbarin an und sagte, Bitte schneiden Sie die Gebüsche nicht ab. Seitdem Sie hier drin sind und seitdem die Gebüsche wachsen, hier ist eine Nachtigall. Und wenn wir unser Fenster aufmachen, wir haben die größte Freude, diese Nachtigall, wie sie ihr Lied schmettert. Wir wohnen hier schon so lange und wir vermissen den Nachtigallgesang, die Nachtigall. Sogar Leute auf der Straße hören morgens die Nachtigall, die ihr Lied schmettert. Ob jemand zuhört oder nicht zuhört, eine Stimme. Nachtigall. Bist du so eine Nachtigall, die den Herrn preist? Eine Stimme in der Wüste, dem Herrn den Weg bereitet? Solche Menschen leben umsonst. Und bist du bereit? Und das ist für mich Advent heute Morgen. Weißt du, wenn du jetzt nach Hause gehst, dann wirst du dich vielleicht fragen, was hat er wirklich gesagt? Aber wenn du heute Morgen dein Leben wirklich sinnvoll gestalten möchtest, musst du lernen, umsonst zu leben. So Nachtigall, Halleluja, Halleluja, Halleluja. So singt sie wahrscheinlich in ihrer Sprache. Und preist ihren Herrn, ihren Schöpfer, ob jemand zuhört oder nicht zuhört. Lebt umsonst und erfreut dennoch. Und die Menschen, die gelernt haben, umsonst zu leben, erfreuen ihre Umwelt. Die, die etwas haben möchten für den Gesang und für den Jubel und für das so Käfigvögel, vergiss es. Das ist kein Herzensgesang. Wegbereiter. Da denke ich an Straßenschilder. Wie viele Straßenschilder gibt es in Berlin? Weiß doch kein Mensch mehr. Haufen Straßenschilder. Und so ein Straßenschild steht da und zeigt einfach in diese Richtung, Umleitung. Und alle fahren dorthin und sind froh, dass so ein Schild auf dem Weg steht. So ein Schild steht umsonst eigentlich da. Steht da und keiner hängt so ein paar grüne Zweige. Vielleicht dankst du mal dem Schild mal und hängst ein paar grüne Zweige auf dem Schild dran. Nur Spinnen machen das. Spinnen machen die machen da so wunderbares Meisterwerk. Auch wenn das Gestell schon rostig ist, machen sie noch was Schönes dran. Die Menschen danken nicht. Aber so ein Wegweiser steht einfach da und zeigt in diese Richtung, dort geht's lang. Und Menschen finden den Weg nach Paris oder ins Paradies. Sie finden irgendwo den Weg in den Himmel, weil da ein Wegweiser ist. Umsonst. Und Advent gestalten. Wenn du jetzt alles anschaust, alle Heiligen der Bibel hier haben umsonst gelebt. Advent gehört, dass wir umsonst für den Herrn da sind. Ohne Segnungen, ohne Erfahrungen ist das wirklich alles. War mein Thema gestern Abend. Umsonst. Umsonst preise ich Gott. Umsonst diene ich Gott. Umsonst gebe ich das, was er mir gegeben hat, weiter. Umsonst nehme ich aber auch wieder. Dafür zahle ich nichts. Umsonst. Lerne, umsonst zu leben, dann bist du ein Adventist. Umsonst. In der Ruhe Gottes, aus dem Frieden Gottes heraus. Umsonst leben. Halleluja. Macht hoch die Tür. Das Einzige, was du machen musst, die Tür aufmachen. Das Herz aufmachen. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns deine Liebe in Jesus Christus gegeben hast, umsonst. Hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gegeben hast, auf dass alle, die jetzt an dich glauben, und das ist nicht anstrengend, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Herr, ich danke dir, dass alle Segnungen des Himmels umsonst sind. Heilung, Befreiung, alles ist umsonst, Herr. Halleluja, und wir dürfen dir dienen, umsonst, Herr, mit Freuden. Herr, und wir leben sinnvoll, wenn wir einfach unser Lied schmettern wie jene Nachtigall hier. Herr, du möchtest solche Nachtigall segnen, die um diese Kirche herum sind. Herr, umsonst. Wir sind gewachsen, gereift wie diese Tanne hier im Haus jetzt, der jetzt steht. Herr, du möchtest auch diese Tanne jetzt segnen. Herr, sie lebte umsonst. Sie fragte, was ist der Sinn meines Daseins? Aber sie steht hier für ein paar Wochen im Haus Gottes. Hört die herrlichen Gesänge, wie Gottes Kinder dich loben und preisen. Herr, ich danke dir. Oh, dass es unser Leben doch nicht vergeblich ist. Auch wenn es so manchmal aussieht, alles wäre umsonst, alles wäre vergeblich, Herr. Unser Dienst für dich, wenn es von Herzen, aus einem liebenden Herzen kommt, aus einem glaubenden Herzen kommt, es ist nicht umsonst. Kein Glas Wasser ist umsonst. Kein gutes Wort ist umsonst, Herr, dass wir einfach weitergeben. Umsonst, ohne Dankeschön zu empfangen, Herr. Lass uns in dieser Adventszeit, Herr Jesus, lehre du uns wirklich, wahre Adventgestalten zu sein. Und wenn wir anfangen, dir umsonst zu dienen, dann werden Dinge automatisch sich in unserem Leben ereignen, automatisch stattfinden. Und dann wird die Kette des Segens nicht mehr abreißen, die Kette der Herrlichkeit. Und es wird vieles anders kommen, als wir gedacht und geträumt haben. Aber Herr, es kommt die Wirklichkeit, denn wir leben nicht in einer Traum- und Scheinwelt, in einer trügerischen Welt, sondern in einer realistischen Welt. Und deine Welt ist eine realistische Welt. Ich danke dir von Herzen, dass du uns deine Realität heute Morgen ein Stück weit sehen ließest. Anbetung dir, oh Gott, Anbetung dir, Anbetung dir. Wir wollen jetzt ein Chorus singen, den Herrn preisen und in der Anbetung gehen und einfach uns Zeit nehmen noch zu sagen, Herr, ich liebe dich. Und zwar umsonst. Lieb den Herrn umsonst. Ohne irgendeinen Grund zu haben, ohne irgendeine Erklärung zu haben, ohne irgendetwas Sinnvolles dahinter zu sehen, einfach umsonst. Ja, es ist einfach unser Recht, unsere Pflicht, unsere Aufgabe. Ja, es ist etwas Gutes, dich zu lieben, Herr. Preis Gott.